Mendoza, 26. Februar 1855, Argentinische Konföderation. Liebe Mutter, mit dem letzten Steamer, 15. dieses Monats, schrieb ich dir von Valparaiso, Chile, und konnte dort den nächsten Steamer von Europa, 22. dieses Monats, nicht abwarten. Ich erhielt daher noch keine Nachrichten, sehe ihnen aber täglich von Valparaiso entgegen. Am 15. verließ ich Valparaiso und fuhr mit einer Birloque nach Santiago. Eine Birloque ist ein zweirädriges Fahrzeug mit zwei Pferden bespannt. Auf einem reitet ein Postillon. Ein anderer Postillon reitet nebenher und spannt sein Pferd nur dann an, wenn es bergauf geht. Außerdem laufen noch drei andere Pferde ledig dem Wagen voran und werden gegen die ermüdeten Tiere gewechselt. So fährt man also mit zwei Postillonen und sechs Pferden. Da die Postillone fast ihr ganzes Leben auf dem Pferde existieren und da die Pferde sehr gut sind, so fährt man entsetzlich rasch. Die Leute überbieten sich in gestrecktem Galopp und man saust wie der Wind bergauf und bergab. Der Weg nach Santiago führt über staubige, kahle Hügel. Ich fuhr nachmittags ab, blieb die Nacht in einem Wirtshause, Casablanca genannt, und erreichte Santiago am nächsten Morgen. Von dem letzten Hügel hat man eine reizende Aussicht. Man blickt in eine große Ebene, welche ein kleiner Fluss und zahlreiche kleine Kanäle bewässern. Überall prangt daher herrliches Grün, Maisfelder, Obstgärten und Wiesen bilden eine vollkommene Landschaft, welche durch ihre vielen Pappelalleen einen doppelt geordneten und regelmäßigen Charakter annimmt. In der Mitte dieser Fläche liegt die Stadt Santiago. Im Hintergrunde aber erblickt man das Schönste, nämlich in der weitesten Ausdehnung die riesige Kette der Kordilleren, welche auf schwarzbraunen Felszacken ihre Schneegipfel bis zu einer wahrhaft erschreckenden Höhe in den tiefblauen Himmel hinauftürmt. Über diese Schneegipfel sollte meine Reise gehen. Santiago selbst ist die Kapitale von Chile und, wie alle spanisch-amerikanischen Städte, sehr regelmäßig gebaut. Der häufigen Erdbeben wegen sind alle Häuser einstöckig und aus Lehm ausgeführt. Die Stadt hat eigentlich wenig Anziehendes. Sie ist aber bekannt wegen ihrer schönen Frauen, berühmt wegen ihrer malischen Umgebung und viel besucht wegen ihres gesunden Klimas. Ich traf einige sehr artige Landsleute und wäre gern länger dort geblieben, aber verschiedene Gründe zwangen mich, gleich weiter zu reisen, was morgens ab 18. Februar geschah. Wieder fuhr ich in einer Birloque, denn Chile ist den anderen Republiken darin voraus, dass man bis an die Kordilleren mit Wägen auf ziemlich guten Landstraßen fahren kann. Abends erreichte ich die kleine Stadt Santa Rosa, welche unmittelbar am Fuß der Kordilleren liegt und von Weintrauben und Pfirsichen wie behangen ist. Dort machte ich nun meine Vorbereitungen zum Ritt über das Gebirge, das heißt, ich kaufte Vorrat von Fleisch, Brot, Käse, Tee, Zucker, Brandy, Wein, so dass für mich und meine Begleiter für 5 Tage genug da war. Glücklicherweise traf ich einen sehr netten jungen Mann, der für seinen Vater in Mendoza Pferde verkauft hatte und mit mehreren Maultieren dahin zurückkehrte. So hatte ich denn gute Tiere und einen guten Führer und beides doppelt so billig, als wenn ich Pferde und Menschen extra hätte bestellen müssen. Am Mittwoch, 21. Februar, ritten wir aus Santa Rosa und steckten uns bei den letzten Pfirsichbäumen noch alle Taschen voll dieser schönen Früchte. Der Weg ging gleich in eine Schlucht hinein, aus der ein reißender Gebirgsfluss in die Ebene stürzte. Diesen Fluss, stets von finstern Felsen eingeengt, verfolgt man bis zu einer Quelle. Man steigt daher langsam bergan. Nachts schliefen wir vor der Tür eines kleinen Hauses. Es ist die letzte menschliche Wohnung an der westlichen Seite der Kordilleren. Und für 60 Leguas trifft man nun keinen bewohnten Fleck mehr. Das Gouvernement hat daher auf der weitesten Strecke von Distanzen von 3 bis 5 Leguas kleine, aber sehr solide Backsteinhäuser aufführen lassen, in welche die Reisenden sich flüchten können, wenn sie ein Schneesturm über sie hereinbricht. Im Sommer, das heißt in jetziger Jahreszeit, sind diese sehr selten, aber im Winter von April bis September ist die Passage oft wochenlang gesperrt und folgen verschiedene Stürme rasch aufeinander. So ist die Kordillere, wie man zu sagen pflegt, für Monate geschlossen. Am zweiten Tage unseres Rittes passierten wir etwa 6 dieser Zufluchtshäuser, welche Backöfen sehr ähnlich sehen. Der Fluss, den wir zur Rechten hatten, wurde immer schmaler, und als wir gegen Mittag wieder um eine Felsenecke bogen, sahen wir plötzlich den eigentlichen Kern der Kordilleren, nämlich den ersten der Schneegipfel vor uns, vor welchem der Fluss in einer silberweißen Kaskade hinabscholl. Jetzt ging es sehr steil bergan. Die Maultiere gebrauchten alle ihre Kräfte und brochen vorsichtig den wenigen Zoll breiten Weg, der im Zickzack emporführte. Die Felsenwände jener kolossalen Gebirgsgruppen, aus denen die Schneegipfel emporsteigen, liefen oft senkrecht in die Abgründe hinab, schwarzbraun von Farbe, oft grün, wahrscheinlich aus Porphyr bestehend und seltsam in der Sonne blitzend. Die Helle des Tages und die Reinheit der Luft waren erstaunlich. Die kleinsten Gegenstände waren in der weitesten Entfernung in den schärfsten Umrissen sichtbar, und die Schatten einiger großer Vögel, welche hoch über uns in den Lüften kreisten, bewegten sich wie schwarze Schmetterlinge über unseren Weg. Die absolute Stille in dieser hohen Abgeschiedenheit war nicht weniger ergreifend. Wenn wir einmal stillhielten, so schien der Atemzug unserer müden Tiere das einzige Geräusch. In etwa 3 Stunden gelangten wir auf die sogenannte Cumbre, die Spitze des Gebirgskammes. Wir waren bisher fortwährend von düstern Felskolossen eingeschlossen, nur dass ein einziges Mal ein tiefblauer See, der das Wasser verschiedener Schneegipfel in sich sammelt, wie ein blaues Auge aus finstern Brauen zu uns emporblickte. Ein eiskalter Wind, welcher der vollständigen Luftstille der Täler und der Schluchten folgte, verkündete uns, dass wir die Höhe erreicht. Von allen Seiten tauchten neue Schneegipfel auf, und je nachdem wir uns drehten und endeten, blickten wir auf neue Schneefelder und beeiste Felszacken, während man nach unten durch die verlassenen Schluchten auf die Spitzen und Kuppeln der schwarzen Gebirgsmassen hinunterschaute. Der Augenblick, wo man die Spitze überschreitet und zu gleicher Zeit die Gewässer sieht, die westlich dem großen Ozean zuströmen und die sich östlich in die Ebenen des Innern von Südamerika ergießen, um erst nach langer Reise in das Atlantische Meer zu stürzen. Dieser Moment ist in der Tat einzig und in höchstem Grade ergreifend. Das Auge sieht hinein in die große Werkstätte der Natur, und das Herz ist freudig erstaunt über die Einfachheit und Schönheit dieser gewaltigen Ordnung. Wenige Minuten kann man sich freilich nur an diesem Anblick weiden, denn der Wind fegt mit einer solchen Unverschämtheit von den Schneegipfeln hinunter, dass man sich kaum im Sattel zu halten weiß. Wenn ich dieses Mal auch gerade nicht von meinem Maultier hinabgeworfen wurde, wie neulich auf dem Chimborazo, so riss mir doch der Wind sowohl Halstuch als Mantel ab und zwang mich, der pazifischen Region Lebewohl zu sagen, um wieder in die Flächen des Atlantik hinabzusteigen. Wir hatten gegen Abend noch einige wahrscheinlich von Erdbeben zersprengte Felsmassen zu bewundern, die in großartigen Klötzen Berge und Ebenen bedeckten. Die Sonne ging, den Schnee vergoldend, hinter den Kordilleren unter, als wir uns mitten auf einer Hochebene auf den Boden lagerten. Ein Feuer brannte bald im Kreise unserer Sättel und Decken, die uns als schnell breitestes Bett dienten, und als wir ein vortreffliches Stück Fleisch an einem Spieß geröstet und zu einer Tasse des besten Tees genossen hatten, legten wir uns auf den Rücken und sahen in den reinsten Sternenhimmel, der je über Einschlafenden emporgezogen. So verging der zweite Tag. Am anderen Morgen setzten wir um 3 Uhr unsere Reise fort und hatten nun noch einen sehr beschwerlichen Weg, bergauf und bergab, durch Flussbette und Steingeröll, erreichten aber abends um 9 Uhr Uspallata, Vor Uspallata hört das chilenische Gebiet auf und mit diesem Orte beginnt die argentinische Konföderation, eine große Hacienda, Meierei, wo wir dieses Mal unter Dach und Fach schlafen konnten. Am vierten Tage ritten wir schnell durch die immer ebener werdende Gegend und hatten jetzt die östliche Aussicht auf die Kordilleren. Sie erschienen hier nicht so hoch, aber man sieht die Gletscher weniger von den anderen Berggipfeln verdeckt, während das Tal von Uspallata fast einen ebenso großen und schönen Vordergrund als das von Santiago bildet. Gegen Sonnenuntergang tranken wir zum letzten Mal aus den herrlichen Quellen, die allerorts aus den Bergen hervorbrechen, und blickten dann von dem letzten Hügel in die unermessliche Ebene von Südamerika. Die Kühle des Abends benutzend, ritten wir bis gegen Mitternacht, wo aber ein Gewitter emporzog und die Gegend so sehr verdunkelte, dass wir uns zum Halten gezwungen fanden. Wir legten uns wieder auf den Boden, und da einige gefährliche Regenwolken sich nicht über uns entluden, so hatten wir wieder erwarten eine gute Nacht, machten 3 Uhr morgens Tee, ritten weiter und waren mittags am 5. Tage in Mendoza. Eine seltsamere Stadt wie dieses Mendoza gibt es kaum. Auf der einen Seite von den Kordilleren, auf der anderen von den Pampas eingeschlossen, total abgeschieden von aller Welt und wenig besucht von Reisenden, existiert dieser Ort wie eine Fabel für die weißen Menschen, und fabelhaft ist in der Tat das Leben und Treiben der hier vegetierenden Bevölkerung. Morgens erheben sich die Leute gegen 6 Uhr in ihren Häusern, die wie in Santiago aus Lehm gebaut und einstöckig sind. Die regelmäßigen Straßen füllen sich dann allmählich mit einigen Lebendigen, die Kaufläden werden geöffnet und viele Reiter in hohen Sätteln mit enormen silbernen Sporen kommen aus der Umgegend herein, während die weibliche Bevölkerung in die Kirchen zieht. Die Luft ist in diesen Morgenstunden erquickend kühl. Erst gegen 10 Uhr wird die Sonne heißer, man geht zu Hause, um zu frühstücken, die Straßen werden immer leerer und gegen 11 Uhr schließen sich sogar Fensterläden und Türen, es wird plötzlich totenstill und während die Sonne hell und hoch am Himmel steht, legen sich die Bewohner gleich nach dem Frühstück wieder ins Bett und schlafen bis gegen 4 oder 5 Uhr nachmittags. Geht man daher in diesen Stunden durch die Stadt, so scheint alles ausgestorben zu sein, und Lebenszeichen stellen sich erst wieder ein, wenn Anstalten zum Mittagessen gemacht werden. Dies geht gegen 7 Uhr abends vor sich. Ein Spaziergang durch die schönen Pappelalleen, welche die Stadt umgeben, beschließt dann den Tag. Man setzt sich auf die steinernen Bänke, isst Eis, blickt nach den immer dunkler werdenden Kordilleren hinüber und geht wieder nach Hause, um nach einem wahrscheinlich sehr harmlosen Gespräch aufs Neue gegen 9 oder 10 Uhr das Bett zu suchen. Eine solche Lebensweise ist kaum begreiflich. Aber was sollen die guten Leute von Mendoza in dieser Abgeschiedenheit mit ihrer Zeit anfangen? Die Lebensmittel sind beispiellos billig. Die großen Ebenen liefern Vieh, die fruchtbaren Gärten und Felder Früchte und Getreide in unerhörter Menge. Ein großer Korb voll Weintrauben, Pfirsichen und Feigen kostet 1 Real. Er würde vielleicht nur 0,5 Real kosten, wenn man 0,5 Realen hätte, aber diese Münze ist sehr selten. An einige hier einheimische Leute wurde ich von Santiago aus empfohlen und erfuhr den freundlichsten Empfang. Ich rüste mich nun zu meiner Reise durch die Pampas und habe bereits mehrere Reisegefährten. Hoffentlich kann ich dir daher in einem Monat von Buenos Aires schreiben. Inzwischen bleibe ich mit dem Wunsch, dass es dir wohl gehen möge, liebe Mutter, von Herzen, dein Georg. Punkt.